Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass so viele wieder gekommen sind, aus fern und nah. Heute möchte ich die Frage stellen, wer ist mehr als 100 Kilometer gefahren, um hierher zu kommen? Oh, das sind einige. Ganz herzlich willkommen. Und unter denen, die über 100 Kilometer gefahren sind, begrüße ich ganz besonders meinen Freund Wilhelm Pahls mit seiner Frau Johanna, die aus Wienhausen heute hergekommen sind. Ich habe dem Wilhelm Pahls sehr, sehr viel zu verdanken. Warum? Das war 1976, da habe ich zum allerersten Mal eine Zeltmission gewagt, und zwar in einem ganz kleinen Ort in der Nähe von Celle in Nienhagen. Und das war eine sehr kleine Zeltmission. Und ich war damals so ganz am Anfang, überhaupt so etwas zu tun. Und ich war mir unsicher, soll ich sowas weitermachen oder nicht. Und da hat Wilhelm Pahls mich eingeladen, nach Hause zu kommen, und er hat mich sehr, sehr ermutigt, das zu tun. Und dafür bin ich ihm heute noch sehr dankbar, denn ich habe ihn sehr geschätzt als einen großen Evangelisten. Und ich dachte, wenn er mir das sagt, dann ist das sicher ein Wort, was auch für mich richtungsweisend ist. Wilhelm, nochmal ganz herzlichen Dank für deine Hilfe, die ich so von dir erfahren habe. Und vor allen Dingen habe ich von dir sehr, sehr viel gelernt, was Evangelisation anbetrifft. Tausend Dank, Gott segne dich und deine liebe Frau. Jetzt sollte ich ein paar Ansagen machen. Ein paar Ansagen machen zum Büchertisch. Und da sind mir drei Bücher genannt worden. Einmal dieses hier, Wenn Tiere reden könnten. Dieses Buch ist gerade in der 17. Auflage erschienen und jede Auflage so mit 30.000. Das ist so um die Welt gegangen. Ich glaube, wir haben etwa 20 verschiedene Übersetzungen in alle möglichen Sprachen. Und viele Menschen sind gerade durch dieses Buch zum Glauben gekommen, weil hier der Weg zum Glauben auch drinsteht. Das Ganze ist so aufgebaut, dass die Tiere mit den Menschen einen Dialog führen, mit dem Leser, und auf diese Weise etwas von der Größe Gottes und des Schöpfers erfahren. Ein zweites Buch ist dieses hier, Der Schatzfinder, ist erst vor kurzem erschienen. In diesem Buch sind Zeugnisse von Menschen drin aus allen 5 Erdteilen. Die habe ich alle persönlich auf meinen Reisen kennengelernt, und ich verbürge mich dafür, dass das wirklich treue Zeugen sind, die wirklich etwas zu sagen haben, wie sie zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gefunden haben. Dann dieses Buch, Faszination Mensch, beschreibt die Wunderwerke des menschlichen Körpers, wo wir nur staunen können, wie das alles funktioniert und dass aus diesen vielen Millionen und Abermillionen Einzelteilen und dass es im Zusammenspiel wunderbar funktioniert. Das ist ein Buch, das wissenschaftlich orientiert ist, aber auch eine sehr starke evangelistische Komponente enthält. Und vom CD-Tisch, der von mir aus gesehen rechts ist, einmal die Ansage, dass auch der Vortrag von heute Abend aufgenommen wird und 5 Minuten danach schon als CD erworben werden kann. Es gibt eine Missions-CD mit dem Titel »Wer hat die Welt am meisten verändert?« Die ist kostenlos, aber wer will, kann auch eine kleine Spende, wenn es sein muss, auch eine große hinterlassen. Es muss ja finanziert werden. Aber vom Grundsatz kann das jeder kostenlos mitnehmen, auch mehrere. Und eine CD unter den vielen, die es dort gibt, auf diese Weise hin, mit dem Titel »Der Islam aus der Sicht der Bibel«. Also nicht aus der Sicht der Politiker, egal welcher Couleur, sondern aus der Sicht der Bibel. Diese Frage wird uns in weiterer Zeit noch sehr, sehr intensiv beschäftigen, weil das eine sehr grundlegende Frage ist, und da brauchen wir Ausrichtung aus der Sicht der Bibel. Und dann gibt es dort auch noch einen Kalender, einen Missionskalender mit dem Titel Leben, und das gibt es in über 30 Sprachen. Das ist ein Verteilkalender, den man auch kostenlos hier mitnehmen kann. Es war eines Abends, da will der Vater seinen kleinen Jungen zu Bett bringen und das Abendgebet sprechen, aber in dem Moment sagt der kleine Junge, du Papa, ich habe noch mal eine Frage, sag doch mal, wo kommen die Menschen her? Naja, der Vater macht es kurz und sagt, weißt du, Gott hat die Menschen aus Staub gemacht. Aha, sagt er, Staub. Nun will der Vater weiter beten. Nein, sagt der Junge, ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Sag mal, wohin gehen die Menschen, wenn sie sterben? Und der Vater ist wieder kurz und knapp und sagt, weißt du, sie werden wieder zu Staub. Und in dem Moment fasst der Junge mit der Hand unter das Bett, holt eine Handvoll Staub vor und sagt, du Papa, da ist einer. Ich weiß nur nicht, ob er gerade kommt oder schon wieder geht. Wir können dem kleinen Jungen bescheinigen, dass er ganz intensiv nachgedacht hat über grundlegende Fragen. Und das sind Fragen, die auch uns bewegen. Woher kommen wir und wohin gehen wir? Dass wir gekommen sind, das wissen wir alle. Aber wohin wir gehen, das ist eine Frage, von der viele nicht wissen, wohin sie gehen. Und darum wollen wir intensiv heute Abend über diese Frage nachdenken. Das haben schon viele Menschen vor uns getan, die über die Frage des Todes nachgedacht haben. Wir sind das gewohnt in der Werbebranche, dass die Firmen Reklame machen für ihre Ware, die sie verkaufen wollen. Also wenn jemand Rasenmäher verkaufen will, dann wird er die Prospekte nicht in ein Hochhaus mit 20 Stockwerken werfen, sondern dorthin gehen, wo die Leute Einfamilienhäuser haben mit einem großen Garten. Und wenn jemand eine wissenschaftliche Zeitschrift verkaufen will, wird er sich an Wissenschaftler wenden und nicht gerade an Metzger oder Bäcker, die daran nicht so interessiert sind. Wir sehen also, alle arbeiten in der Werbebranche sehr zielorientiert. Nur einer hat es nicht nötig, zielorientiert zu arbeiten. Und das ist der Tod. Muss er nicht, hat er gar nicht nötig, denn wir gehören alle zu seinem Klientel. Alle, ohne Ausnahme. Auch alle, die wir heute hier sind, wir werden alle einmal sterben. Und darum ist die Frage auch für uns so unvorstellbar wichtig. Und diese Frage haben darum auch viele Menschen bedacht. Und so will ich erstmal eine ganze Zeit lang uns zeigen, was dabei herumgekommen ist, was durch das Denken der Menschen so dabei herausgekommen ist. Und ich glaube, das Volk, das sich am allerintensivsten mit der Frage des Todes beschäftigt hat, ist das ägyptische Volk. Sie haben sich sehr, sehr gründlich damit beschäftigt und die Fragen gestellt, was wird sein nach dem Tod? Und sie waren zutiefst davon überzeugt, es gibt ein Leben nach dem Tod, und sie haben dem Tod die größten Denkmäler gebaut, die es überhaupt auf dieser Erde gibt. Das sind die Pyramiden von Gizeh. Und diese Pyramiden von Gizeh geben Zeugnis davon, dass ein ganzes Volk geglaubt hat, es gibt ein Leben nach dem Tod. Die Cheops-Pyramide zum Beispiel wurde vor 4700 Jahren gebaut. 2,3 Millionen Steinquader wurden aufeinandergelegt. Jeder wiegt 2,5 Tonnen. 20 Jahre lang haben 100.000 Menschen daran gearbeitet. Also damals gab es keine Arbeitslosigkeit. Die waren alle beschäftigt mit dem Bau der Pyramiden. Und diese Riesenquader sind so fein aufeinandergelegt, so glatt aufeinander, man kriegt noch nicht mal ein dünnes Papierchen dazwischen gelegt. Ich kann mich noch erinnern, aus der Zeit, als ich Student war und Ägypten besucht habe, da war es noch möglich, auf die Cheops-Pyramide aufzusteigen. Jetzt ist das verboten, aber damals war das möglich. Das ist ein ziemlicher Aufstieg, bis man ganz oben ist. Und zusammen mit einem Freund, mit dem ich dort war, waren wir bei Sonnenschein hochgegangen und waren so lange geblieben, bis die Sonne untergegangen war und wir die Lichter von Kairo sehen konnten. Es war ein gewaltiger Anblick von dieser riesigen Pyramide, die dort zu sehen war. Im alten Ägypten war es auch üblich, dass die Leute mumifiziert wurden. Das heißt, wer gestorben war, der wurde erstmal ausgenommen, so wie so eine Gans kann man fast sagen, sodass nur noch die Hülle übrig blieb und dann wurde das eingesalzen und präpariert, sodass das nachher eine Mumie werden konnte. Und es war damals im alten Ägypten üblich, dass dieser Prozess an allen Menschen vorgenommen wurde, die gestorben waren. Nur eine Gruppe war davon ausgenommen, das waren die Verbrecher, die dann da irgendwie hingerichtet wurden. Die wurden nicht mumifiziert. Für diese Leute war es nicht das Schlimmste, dass sie zum Tode verurteilt wurden, sondern das Schlimmste war, wer nicht mumifiziert war, der hatte auch kein Leben im Jenseits, so glaubte man. Also wir sehen, die Ägypter haben sich sehr intensiv damit beschäftigt, mit der Frage des Todes. Und das hat eigentlich jeder Mensch gemacht, auch in der Vergangenheit. Und auch die alten Griechen, die Philosophen, haben sich damit beschäftigt. Und Epikur, ein bekannter griechischer Philosoph, sagte: So ist der Tod das schauerlichste Übel, das es gibt auf dieser Welt, aber für uns Philosophen nicht. Denn wenn wir da sind, ist der Tod nicht mehr da. Wenn aber der Tod da ist, dann sind wir nicht mehr da. Und so hatten sie das auf diese Weise gelöst. Zur Zeit des Kaiserreiches gab es einen Couplet-Sänger und er hat ein Lied besonders häufig gesungen. Wir würden heute sagen, ein Liedermacher. Und er sang das Lied: In 50 Jahren ist alles vorbei. Hören wir einmal, was er darüber gesagt hat. Er meinte: Und fürchte dich nicht, ist der Tod auch nah. Je mehr du ihn fürchtest, umso eher ist er da. Vor dem Tode sich fürchten hat ja keinen Zweck. Man erlebt ihn ja nicht. Wenn er kommt, ist man weg. Und schließlich kommen wir alle an die Reihe und in 50 Jahren ist alles vorbei. Und dann sang er weiter: Drum hast du noch Wein, dann trink ihn aus. Und hast du ein Mädel, dann bring's nach Haus. Und freu dich hier unten beim Erdenlicht. Wie es unten ist, weißt du. Wie es oben ist, nicht. Dieser Mann hat jeden Abend auf der Bühne gesungen. Und dieses Lied wurde so vom Publikum geliebt, sodass er das immer wieder singen musste. Und weil er jeden Tag sang, starb er auch auf der Bühne. Beim Singen. Ob es genau dieses Lied ist, ist nicht überliefert, das weiß ich nicht. Aber so hat er sich sehr intensiv, man kann sagen, auch ein Stück weit mit dem Tod beschäftigt. Es gibt ein bekanntes Bühnenstück, das von Wolfgang Borchert geschrieben wurde. Das ist ein Nachkriegsdichter, und der sich besonders mit der Not beschäftigt hat nach dem Kriege und auch die Not, die die Soldaten erfahren haben, insbesondere in Russland. Und in diesem Bühnenstück, da taucht Gott auf und dieser Soldat Beckmann. Aber was hier entscheidend ist, in diesen Dialogen tritt auch der Tod auf. Und diese Passage, wo Gott und der Tod im Dialog sind, das wollen wir einmal ein Stück weit uns anhören. Da sagt Gott: Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt, sehr finster. Und ich kann es nicht ändern, meine Kinder. Ich kann es nicht ändern, finster, finster. Aber Tod, du hast es gut, du bist der neue Gott. An dich glauben sie, dich lieben sie, dich fürchten sie. Du bist unumstößlich. Dich kann keiner leugnen, keiner lästern. Ja, du hast es gut, du bist der neue Gott. An dir kommt keiner vorbei, du bist der neue Gott, Tod. Aber du bist fett geworden. Dich habe ich doch ganz anders in Erinnerung, viel magerer, dürrer, knochiger. Du bist rund und fett und gut gelaunt. Der alte Tod sah immer so verhungert aus. Und in diesem Bühnenstück gibt jetzt der Tod folgende Antwort. Naja, sagt er, ich habe in diesem Jahrhundert ein bisschen Fett angesetzt. Das Geschäft ging gut. Ein Krieg gibt dem anderen die Hand. Wie die Fliegen kleben die Toten an den Wänden dieses Jahrhunderts. Wir sehen hier eine ganz neue Variante über den Tod. Der Tod ist der neue Gott geworden. Also wieder etwas ganz anderes. Oder ich möchte aus einem Lied zitieren, das Heinrich Heine geschrieben hat. Und er beschreibt drei Soldaten, die aus dem Russlandfeldzug Napoleons zurückkommen. Und in diesem Lied heißt es: Gewähr mir, Bruder, eine Bitt, wenn ich jetzt sterben werde, so nimm meine Leiche nach Frankreich mit. Begrab mich in Frankreichs Erde. So will ich liegen und horchen still wie eine Schildwache im Grabe, bis einst ich höre Kanonengebrüll und wiehernder Rosse Getrabe. Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, viel Schwerter klirren und blitzen. Dann steige ich gewaffnet hervor aus dem Grab, den Kaiser zu schützen. Wir werden gleich noch sehen, niemand wird dann noch an den Kaiser denken, um ihn zu beschützen. Eine bekannte Schauspielerin, Iris Berben, hat über den Tod Folgendes gesagt: Der Tod macht mir Angst, grässliche Angst. Ich bin heute da, wo ich immer hin wollte, Und ausgerechnet jetzt sitzt mir die Zeit im Nacken. Warum können wir nicht unsterblich sein? Eine gute Frage. Drew Barrymore, eine amerikanische Schauspielerin, hat einmal gesagt, wenn ich einmal sterbe, dann möge man meine Asche der Katze zu fressen geben. Dann lebe ich wenigstens in der Katze weiter. Nur das war nicht so ganz zu Ende gedacht, denn sie hat nicht überlegt, was passiert, wenn die Katze stirbt. Gibt es da auch jemanden, der die Asche der Katze dann zu fressen bekommt? Der Märchendichter Hans Christian Andersen, der Dänische, hatte eine furchtbare Angst darum, weil er sehr viel reiste, dass er scheintot einmal sein würde und dass man ihn begraben wird und er lebt noch. Und darum hat er Abhilfe geschaffen und immer wenn er unterwegs war in einem Hotel, hat er auf seinem Bett ein großes Schild dorthin gestellt und da stand drauf, ich bin nicht gestorben, ich schlafe nur tief. Also man sollte ihn dann nochmal richtig wachrütteln, dass er ja nicht scheintot beerdigt wird. Wir sehen also, die Leute haben sich alle möglichen Gedanken gemacht über den Tod. Und ich habe gelesen von einer englischen Witwe, die die Asche ihres Mannes zu Munition verarbeiten ließ. Und zwar deswegen, weil er Angehöriger einer Jagdgesellschaft war. Und nun spielte sich die Trauerfeier so ab. Es wurde aus der Asche Munition hergestellt, Schrotkugeln, und es wurden 275 Patronen hergestellt aus der Asche, gemischt natürlich mit Schrotkugeln. Dann gab man das den Trauergästen und sie gingen auf die Jagd und das Ergebnis ist bekannt geworden. Es wurden dann 70 Rebhühner geschossen, 23 Fasane, 7 Enten und ein Fuchs. Das war's dann. Aber wie gesehen, der Mann hat sich Gedanken gemacht. Wir kennen vielleicht alle den Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass. Er ist ja vor einiger Zeit gestorben, im vergangenen Jahr. Und er hatte Folgendes festgelegt für sich. Mit einem Sack Nüsse will ich begraben sein. Und mit neuesten Zähnen. Und wenn es dann kracht, wo ich liege, kann vermutet werden, er ist noch da. Er knackt die Nüsse. Also ganz merkwürdige Vorstellung, was die Leute sich da alles so ausgedacht haben. Man kommt ja gar nicht mehr schon mit den vielen Gedanken. In Amerika wird ja sehr vieles erfunden und da hat man auch die Diamantisierung erfunden. Diamantisierung heißt, die Leiche wird verbrannt, der Kohlenstoff wird aufgefangen, der Kohlenstoff wird gereinigt und in einem sehr aufwendigen physikalischen Prozess wird das Ganze umgewandelt in Diamant. Denn Diamant ist ja reiner Kohlenstoff. Dieser Prozess ist sehr teuer. Der spielt sich ab bei 3000 Grad Celsius unter 80.000 Atmosphären Druck. Und das Ganze dauert 16 Wochen. Und dann kriegt man ein kleines Döschen mit den Diamanten von Tante Lilly. Und die kann man sich im Wohnzimmer dann oder sonst irgendwo dann hinstellen. Also man staunt, was die Leute so alles machen. Von einem Astronomen habe ich gehört, er hat sich verbrennen lassen und er wollte, dass eine Ampulle in seiner Asche dann auf den Mond hinkommt. Und eine besondere Sache muss ich auch noch erwähnen, das hat sich abgespielt in Weimar. In Weimar lebte die Tochter eines Zaren und das war Maria Pawlowna. Maria Pawlowna lebte dort und war mit dem Großherzog von Weimar verheiratet. Und sie hat ein Testament gemacht, wo sie auch festgelegt hat, was einmal sein soll, wenn sie gestorben ist. Und in diesem Testament war Folgendes geschrieben. Sie wollte in russischer Erde begraben sein. Sie wollte auch neben ihrem Mann beerdigt sein. Sie wollte auch gleichzeitig in einer Kirche begraben sein. Und auf ihrem Sarg sollte mindestens einmal im Jahr die Sonne scheinen. Also das ist schon ganz schön merkwürdig. Nun, sie starb, wie alle sterben müssen. Es war klar, dass der Großherzog in der Fürstengruft in Weimar beigesetzt wurde. Das ist diese Gruft, wo auch die Särge von Goethe und Schiller liegen. Und als sie starb und als man dieses Testament las, wusste man überhaupt nichts damit anzufangen, weil man gar nicht das zusammenkriegte, diese vier Punkte. Aber dann gab man das einem findigen Architekten und der fand eine Lösung. Er ließ nämlich direkt neben der Fürstengruft in Weimar eine große Baugrube ausheben. Und in diese Baugrube ließ er, damals hatte man noch keine LKWs, ließ er mit 24 Ochsenkarren Erde aus Russland herbeischaffen. Und diese Erde wurde dort in die Baugrube hineingeschüttet. Dann hat man darauf eine Kirche erbaut und dann hat man einen Durchbruch gemacht zwischen Kirche und Fürstengruft in der Unterkirche, so einen Durchbruch. Und dann stellte man den Sarg des Großherzogs noch in der Fürstengruft stehend und direkt daneben den Sarg von Maria Pawlowna. So standen sie beieinander, wie sie sich gewünscht hatte. Der Großherzog war in der Fürstengruft, aber sie war bereits in der Kirche. Also war das auch erfüllt. Jetzt fehlte nur noch die Bedingung mit der Sonne. Wie kriegt man die Sonne dahin? Und der Architekt hatte auch eine Idee. In dieser Kirche ließ man eine große Platte dort in den Fußboden einbringen mit vielen Löchern und nach Süden ein großes rundes Fenster. Und beim Höchststand der Sonne, am 21. Juni oder wann auch immer, dann schien die Sonne rein auf diese Platte. Und durch die Löcher fiel das Sonnenlicht auf den Sarg. Nun war alles erfüllt. Ihr Wunsch war erfüllt. Aber die Frage ist, was soll das alles? Und das alles, was wir bisher gehört haben, und wir haben alle gespürt, das sind ja völlig verdrehte und verkehrte Vorstellungen, die die Menschen vom Tod haben. Und keiner kann uns eine Antwort geben. Und wir selber wissen es auch nicht. Der deutsche Dichter Immanuel Geibel hat es in den Satz zusammengefasst, der vollkommen richtig ist. Und er hat gesagt, ein ewig Rätsel ist das Leben und ein ewig Rätsel bleibt der Tod. Jetzt könnte ich eigentlich hier schon abtreten, denn ich weiß es auch nicht. Ich bin ja nie tot gewesen. Wie können wir über den Tod reden? Das geht ja gar nicht. Aber ich trete dennoch nicht ab. Warum? Weil ich jemanden kenne, der Kompetenz hat in dieser Frage. Wer hätte denn Kompetenz, um uns etwas über den Tod zu sagen, etwas Verbindliches? Nun, er müsste seine Kompetenz nachgewiesen haben. Nun, wann hätte er Kompetenz? Er müsste vier Bedingungen erfüllen. Er müsste erstens im Tode gewesen sein. Er müsste aber aus dem Tod zurückgekommen sein, sodass er uns wirklich verbindliche Informationen geben kann. Und er müsste Macht haben über den Tod. Das müsste er auch gezeigt haben. Und noch etwas sehr Wichtiges, er müsste uns auch die Wahrheit sagen. Er müsste, wenn er es weiß, wie es geht, müsste er es auch uns sagen. Der frühere deutsche Bundespräsident Roman Herzog wurde einmal gefragt von einem Reporter, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Und daraufhin gab er die Antwort, nein, ich weiß es nicht, aber wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen nicht sagen. Sowas nennt sich Präsident, ich kann es nicht begreifen. Aber wenn ich diese Kompetenzbedingungen so hoch setze mit diesen vier markanten Punkten, dann bleibt in der ganzen Weltgeschichte nur noch ein einziger übrig, der diese Kompetenz hat. Und das ist Jesus. Es ist nur ein einziger, der diese Kompetenz hat, kein zweiter, nur Jesus. Warum? Jesus wurde gekreuzigt und er hatte vorausgesagt, dass er am dritten Tage auferstehen wird. Und er ist auferstanden und kam vom Tode zurück. Und viele Zeugen haben ihn gesehen. Die erste Zeugin war die Maria Magdalena, dann kamen andere Frauen an das Grab. Und dann hat er sich 500 Leuten gezeigt, auf einmal 500 Brüder, die Schwestern noch dazu, sind wir schon locker bei 1000. Mit den Kindern kommen wir schon fast auf 2000 Leute. Also viele haben ihn gesehen als den Auferstandenen. Er war wirklich im Tode und kam zurück. Nachweislich. Das gibt es in keiner Religion, da können wir hingehen, überall. Nie ist einer vom Tode zurückgekommen. Das haben wir nur ausschließlich bei Jesus. Und dieser Jesus hat auch Macht über den Tod. Er hat alle Macht. Er hat uns gesagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Und als er nach Bethanien kam und sein Freund Lazarus gestorben war, kamen die Frauen ihm entgegen und sagten weinend, Ach, wärst du doch etwas früher gekommen. Lazarus ist tot, er war krank, du bist zu spät gekommen, mausetot, alles vorbei. Und sie weinten bitterlich. Aber an diesem Text gefällt mir etwas ganz außergewöhnlich und das beeindruckt mich zutiefst. Was tut Jesus als allererstes mit den Frauen? Er weint mit ihnen. Die Bibel sagt, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das tat er. Auf der Hochzeit zu Kana feierte er fröhlich mit denen, die sich gefreut haben, dass sie sich gefunden hatten. Da konnte er fröhlich sein. Aber hier, wo die Frauen weinten, hat er mitgeweint. Da sagte mir neulich mal jemand, ja, da hat Jesus geheuchelt. Hat er gar nicht so gemeint. Das war ein Irrtum. Jesus hat nie gesündigt und heucheln ist eine ganz, ganz schlimme Sünde. Jesus hat also wirklich echt getrauert und geweint, obwohl er wusste, wenige Minuten später werde ich am Grab stehen von dem Lazarus und werde ihn aufgrund meiner Vollmacht aus dem Grab herausholen. Und das tat er auch. Er ließ den Stein wegwälzen und dann rief er in das Grab hinein, Lazarus, komm raus! Was tut der? In der Sekunde ist er da. Die Leute hatten dort noch gesagt, bloß nicht, dass sie den Stein wegwälzen. Das ist schon, der liegt hier schon 4 Wochen, nicht wahr? Das stinkt alles schon. Was ist denn das, wenn das stinkt? Nun, dann haben sich die langgestreckten Makromoleküle, die DNS-Moleküle und alles, was da in den Zellen drin ist, an langgestreckten Molekülen, die haben sich aufgelöst in kurze Enden. Und die Luft nimmt das auf und die Luft treibt das davon. Und diese kurzen Molekülenden, die wir einatmen, das ist Leichengeruch. Das sind die Restbestandteile von Eiweißstoffen und DNS-Molekülen und so weiter. Aber in dem Moment, wo Jesus in das Grab hineinruft, Lazarus, komm raus, stank es nicht mehr. Aller Pestgeruch war vorbei. Warum? Weil alle Molekülenden den Befehl bekommen haben, ihr marschiert sofort zurück in die Zelle, wo ihr gewesen seid. 3.678.566 und die anderen alle, wo sie hingehören. Und die wissen genau, wo sie hin müssen. Aber absolut. Und ich staune, wie gehorsam die sind. Ich wünschte mir einen Bruchteil von Gehorsam, so wie die Zellen, diese Molekülenden, die in Jesus gehorsam gewesen sind. Wir sehen, das ist Schöpferkraft, das ist Macht über den Tod. Hier hat keine Angst vor dem Tod. Hier ist einer, der dem Tod gebietet. Jetzt sind wir an einer wichtigen Person angekommen. Aber selbst wenn er alles weiß und wie Roman Herzog uns die Antwort nicht gibt, da haben wir auch nichts davon. Aber glücklicherweise, dieser Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Über die Erde ist noch nie ein Mensch gegangen, der sagen konnte, ich bin die Wahrheit. Noch nie. Das konnte niemand sagen, nur Jesus allein. Denn Jesus hat nie gesündigt. Er hat immer die Wahrheit gesagt. Und er sagt auch uns die Wahrheit über den Tod. Das ist gut. Er verschweigt es uns nicht. Er sagt es uns. Egal, ob es uns bitter vorkommt oder nicht. Jetzt haben wir uns endlich durchgedrungen bis zu dem, der Kompetenz hat, uns über den Tod etwas zu sagen. Jetzt wissen wir es. Wenn wir auf Jesus hören, dann haben wir den einzigen gefunden, der uns in Kompetenz sagen kann, was es mit dem Tod auf sich hat. Das ist der Einzige. Alles andere können wir in die große Tonne der Müllgeschichte werfen, alles weg damit, es ist alles Schrott und Unwahrheit. Aber hier sind wir durchgedrungen bis zur Wahrheit. Jetzt können wir hinhören. Ich habe hier mal so ein Bild mitgebracht. Das ist aufgenommen in einer Kirche in Südtirol. In den ersten Reihen kann man das vielleicht sehen. Da sind auf einem Steinsims 4 Totenköpfe aufgereiht. Und da steht ein Schild drüber. Wer war der Tor, wer Weiser, wer Bettler oder Kaiser? Gute Frage, nicht? Wie soll man das erkennen? Nicht? Der Kaiser hat jetzt keine Orden mehr, sein Helm fehlt, Schwert hat er auch nicht, nichts ist mehr, nur noch der Schädel da. Und vergleichbar mit dem Bettler. Und wir würden ein zweites Schild gerne anfertigen und schreiben drauf, der Tod macht sie alle gleich, egal ob Kaiser oder Bettler. Wer würde dieses Schild mit unterschreiben? Mach Hand hoch. Der Tod macht sie alle gleich. Oh, ganze Menge. Na, das müssen wir prüfen. Kann ja sein. Aber wenn wir jetzt nachprüfen, wie das ist, stellen wir fest, es gibt große Unterschiede. Und ich möchte jetzt über große Unterschiede reden in einer Dreiteilung. Zunächst einmal Unterschiede in dieser Welt. Und dann schauen wir uns das an, wie das aussieht, Unterschiede im Tod. Zunächst Unterschiede in dieser Welt. In dieser Welt gibt es Leute, die so unvorstellbar viel verdienen, dass es einem schon fast schwindelig wird. Die Sängerin Madonna, eine der bekanntesten Sängerinnen, verdient 39,2 Millionen Euro pro Jahr. Ich habe das umgerechnet, das sind 21.000 Euro pro Stunde. Das ist ein Stundenlohn, oder? Ich weiß nicht, was wir verdienen hier, wie viel Stundenlohn wir haben. 21.000 Euro pro Stunde. Wie kann man das bloß überhaupt ausgeben? Was kann man damit machen? Und Bill Gates, der Begründer von Microsoft, bei dem ist noch mehr, der verdient in einer einzigen Stunde $1 Million. Na, das ist doch was, oder? Unvorstellbar. Also es gibt Leute in dieser Welt, die wissen mit dem Reichtum schon nicht mehr wohin. Eine englische Firma, Oxfam, hat untersucht, wie das mit der Verteilung des Reichtums in dieser Welt ist. Und man hat herausgefunden, 1% der Weltbevölkerung haben so viel an Besitz wie die 99% anderen. Also wir sehen, das ist keine Gleichverteilung, das ist sehr, sehr unterschiedlich verteilt, das Geld und der Reichtum. Aber gleichzeitig, wo einer $1 Million in der Stunde verdient, gleichzeitig sterben auf dieser Welt alle 5 Sekunden Kinder auf dieser Welt an Hunger. Nur weil sie die nötige Handvoll Reis nicht haben, um überleben zu können. 20.000 Kinder sterben pro Tag. Und ich glaube, wir haben alle erkannt daran, es gibt riesig große Unterschiede in dieser Welt. Riesig groß. Man muss nur genau hinschauen, dann sieht man die Unterschiede. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Ich will jetzt sprechen über Unterschiede im Sterben. Auch im Sterben gibt es große Unterschiede. Das ist keine Gleichverteilung. Der Apostel Paulus sagte, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Also der wusste, wenn er jetzt stirbt, dann ist er augenblicklich beim Herrn Jesus. Das ist doch wunderbar, wenn man das weiß. Großartig. Und das ist sein Gewinn, sagt er, ganz großartig, er kann sterben. Während der russischen Revolution hatte man eine Gruppe von Christen gefangen genommen. Man hatte ihnen gesagt, euch brauchen wir jetzt nicht mehr, jetzt ist Kommunismus angesagt. Und wir müssen euch beseitigen, weil ihr seid Störenfriede, euch können wir nicht gebrauchen mit euren Ideen. Und wir haben uns auch schon überlegt, was wir machen, als man eine Gruppe von Christen da gefangen genommen hatte. Wir werden euch ertrinken. Und dann sagte einer von denen, was macht's? Wir gehen zu Gott. Ist doch egal, ob zu Wasser oder zu Lande. Also wir sehen, die waren unerschrocken, der Tod hat ihnen gar nichts ausgemacht, weil sie wussten, wohin sie gehen. Aber es gibt auch ein anderes Sterben, wo es völlig anders ist. Ich habe gelesen in einem Buch von Kaiser Wilhelm II., der den Ersten Weltkrieg in besonderer Weise mit veranlasst hat. Und seine letzten Worte waren, ich versinke. Da warst du Kaiser gewesen und nachher versinkst du. Was ist das denn? Wie sehen, wie schrecklich das ist, wenn ich am Ende als Bilanz sagen muss, ich versinke. Daneben gelebt, völlig daneben. Oder ich denke an den britischen Staatsmann Winston Churchill. In diesem Mann war am Ende des Zweiten Weltkrieges unvorstellbar viel Macht zugefallen. Unvorstellbar viel. Der war dort in Jalta gewesen mit Roosevelt und Stalin. Und da haben die eine Karte von Europa vor sich gehabt und dann haben die dort entschieden, wie Europa aufgeteilt wird. Der Roosevelt war schon krank, der ist schon ins Bett gegangen, dem ging es nicht gut. Und dann saßen nur noch Stalin und Churchill am Tisch. Und ich bin vor einigen Jahren dort gewesen, als ich Vorträge auf der Krim hatte, dachte ich, ich muss mir das mal ansehen, dort in Jalta, wo das gewesen war. Und das war ein großer, runder Tisch und da haben die da an dem runden Tisch gesessen. Ich hatte ein paar russische Traktate mit, wie komme ich in den Himmel, und habe dort auf dem Platz, wo Stalin gesessen hatte und wo Churchill, habe ich da einen Traktat hingelegt, in russischer Sprache. Und ich dachte, mal sehen, was da passiert. Es hat keine Minute gedauert, da kam ein Wärter, hat sofort eingesammelt. Und das passte ihm da nicht hin. Aber dieser Churchill, mit Stalin, die hatten eine Landkarte von Europa vor sich und die haben also da Europa aufgeteilt. Und da haben die ganz locker entschieden, von Deutschland wird Pommern, Schlesien, Ostpreußen einfach abgehakt. Und die Menschen, das sind Millionen Menschen, das sind 10 Millionen Menschen, die werden wir alle vertreiben. Obwohl die und ihre Vorfahren Jahrhunderte dort gelebt haben, alle weg damit. Das entscheiden wir hier. Churchill mit Stalin, stellen wir uns das mal vor, so viel Macht hatten die. Und er hat von dieser Macht Gebrauch gemacht. Aber am Ende seines Lebens zieht er Bilanz und er sagt, welch ein Narr bin ich gewesen. Stellen wir uns das mal vor, so viel Macht, aber jetzt ein Narr, daneben gelebt. Ich habe nichts, was ich jetzt mitnehmen kann. Wir sehen also, im Sterben gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Der eine sagt, ich gehe zu Gott, und der andere sagt, ich versinke, oder welch ein Narr bin ich gewesen. Und wir sehen schon an diesem Beispiel, du kannst heute entscheiden, was du einmal in der Todesstunde sagen wirst. Und das Beste, was du sagen kannst in der Todesstunde, wenn du sagst, es gab einen Tag in meinem Leben, da habe ich mich entschieden, dem Herrn Jesus zu folgen, obwohl mein Umfeld ganz dagegen war, meine Familie war dagegen, aber ich habe mich entschieden und jetzt weiß ich, wohin ich gehe. Ich gehe nämlich dorthin, wohin ich geglaubt habe. Ich gehe zu meinem Jesus Christus. Schau her, heute schreibst du deine Biografie, heute ist Biografietag, so will ich es mal sagen. Heute schreibst du deine Biografie, was du am letzten Tag sagen wirst. Stellt euch vor, das hat Gott in unsere Hand gelegt, dass wir das entscheiden. Das entscheidet nicht Gott, auch kein anderer, sondern hier sind wir gefragt mit unserer Entscheidung, wohin wir aufbrechen wollen. Aber jetzt müssen wir eines noch vergleichen. Ich wollte ja 3 Vergleiche nennen, nämlich was wird sein jenseits der Todesmauer. Und das ist etwas, was wir Menschen nicht beobachten können, das wissen wir nicht. Und da haben wir nur die Aussage von Jesus und er ist der Einzige, der Kompetenz hat in dieser Frage. Aber ich bin so dankbar dafür, dass dieser Jesus uns gesagt hat, was sein wird nach dem Tode. Und dann sind wir gut informiert, dann sind wir auch richtig informiert, dann wissen wir, das, was gesagt wird, das stimmt, das ist absolute Wahrheit, da ist nichts zu schütteln. Und dann können wir ganz gewiss uns darauf verlassen, dass genau das, was Jesus sagt, auch dann im Tode sein wird und danach. Und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Und der Jesus sagt uns, es wird jenseits der Todesmauer nur noch 2 Gruppen von Menschen geben. Die einen werden den Aufenthaltsort gefunden haben, der bei Jesus ist im Himmelreich. Und die anderen haben den auch einen Aufenthaltsort. Das ist die Hölle. Es gibt nichts dazwischen. Also das, was die Atheisten immer wieder sagen, mit dem Tod ist alles aus, sie haben sich geirrt. Das stimmt nicht. Auch der Reiche in der Hölle, von dem berichtet wird in Lukas 16, der ja auch gottlos gelebt hat, muss feststellen, als er gestorben ist, dass er sich am falschen Ort befindet, wo er Pein leidet in den Flammen. Wie traurig, wenn man dort angekommen ist. Und so wollen wir uns das einmal anschauen, wie die Unterschiede sein werden jenseits der Todesmauer. Und das lehrt uns Jesus und seine Apostel. Und wenn wir das beachten und das hören, sind wir die bestinformierten Leute. Dann können wir alle Bücher von den Philosophen und Dichtern und was weiß ich, wer alles sich mit dem Tod beschäftigt hat, alles getrost in die Tonne werfen und sagen, das alles ist Makulatur der Weltgeschichte, das brauchen wir nicht. Ist sowieso alles gesponnen und gelogen. Wir brauchen die Wahrheit. In dieser Frage des Todes will ich unbedingt die Wahrheit wissen. Ich will genau wissen, woran ich bin. Und dieser Jesus sagt es mir. Darüber bin ich sehr froh. Der Apostel Paulus predigt zu einer Menschenmenge, so wie wir heute Abend das auch tun. Und dann sagt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, 15 bis 16, denn wir sind Gott, ein guter Geruch Christi, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Diesen ein Geruch des Geruchs zum Tode, zum Tode des Todes und jenen ein Geruch des Lebens zum Leben. Also Paulus sagt, wir predigen das Wort für alle gleich, alle, die dort sind. Aber die Wirkung ist sehr unterschiedlich, die ist nicht gleich. Die einen, die das hören, die sagen, was ist das für ein Quatsch? Wie kann man sowas überhaupt sagen? Das passt doch gar nicht in unsere Zeit hinein, wo leben wir denn? Und dann sagt Paulus, es wird ihnen zum Geruch des Todes zum Tode. Können wir uns so vorstellen, das Evangelium, das gepredigt ist, geht wie eine Wolke über die Zuhörermenge hinweg, wie eine Wolke. Aber diese Wolke ist hochgiftig, müssen wir wissen, eine hochgiftige Wolke. Also das Evangelium von Jesus ist hochgiftig. Warum? Denn wer sich dagegen auflehnt, der vergiftet sich an dieser Wolke und stirbt den ewigen Tod. Paulus sagt, der zum Tode des Todes, also eine Steigerung des Todes, von der Sprache her können wir es ja gar nicht steigern. Und darum sagt Paulus hier vom Tode zum Tode. Aber dieselbe Wolke, die da über die Menge hinweggeht, hat auch eine zweite Wirkung. Es ist dieselbe Wolke. Und da sind Menschen, die sagen, jetzt höre ich endlich mal die Wahrheit, was mit dem Tode los ist. Und jetzt höre ich endlich mal die Botschaft, dass da einer ist, der mich lieb hat. Und jetzt höre ich endlich mal, dass einer für meine Sünden, für meine Verfehlungen aufgekommen ist, weil er selber das getragen hat. Ich kann es gar nicht tragen. Aber da ist einer, der hat es getragen und das ist Jesus. Und das hören die und dann staunen, die sagen ja, das ist ja genau das, was ich brauche. Und dieses Evangelium wird mir umsonst angeboten, als Geschenk, als Gnadengeschenk. Und wir sehen, diese Leute, die so darauf reagieren, holen sich dabei das Leben zum Leben. Und das ist das ewige Leben. Das ist das ewige Leben in der Nähe Gottes, in der Nähe des Herrn Jesus, wo er uns ewige Wohnungen verheißen hat und wo es uns ewig gut geht. Und dort in seinem Reich, im Reich des Herrn Jesus, gibt es keine Krankheit mehr. Keine Zuckerkrankheit, kein Schnupfen, kein Husten, kein Krebs, keine Rollstühle, keine Krankenhäuser, alles das gibt es nicht mehr. Es ist alles vorbei, die Bibel sagt, das Erste ist vergangen. Es wird alles neu und es wird alles sein in einem Bereich ohne Sünde. Und nichts wird mehr an Sünde erinnern. Und es wird alles vollkommen sein und es wird alles herrlich sein. Und das Gewaltige daran ist, was die Bibel uns sagt, das geht in meinen Kopf nicht rein, da sagt uns das im Neuen Testament, im 1. Johannesbrief heißt es, und wir werden dem Herrn Jesus gleich sein. Das müssen wir uns mal vorstellen, dem Herrn Jesus gleich sein, was das heißt. Jesus ist der Herr aller Dinge, er ist der Schöpfer aller Dinge. Gestern haben wir darüber nachgedacht, er hat durch sein Allmachtswort 10 hoch 25 Sterne ins Dasein gerufen, weil er die Macht hat. In einem Schwuppdich macht er das. Und all die Intelligenz, die er hineingesteckt in die Werke seiner Schöpfung, das stammt alles von ihm. Er ist dieser Herr. Und stellen wir uns vor, wenn wir dorthin kommen und ihm gleichgesetzt werden, was werden wir vollbringen? Das ist ja wohl nicht zu fassen. Ich persönlich höre gerne Geigenmusik. Und ich habe mir schon was gewünscht. Ich habe schon zu Herrn Jesus gebetet, Herr Jesus, wenn ich einmal bei dir bin, dann hätte ich gerne eine Geige. Aber weil ich völlig unmusikalisch bin, musst du mir auch beibringen, wie man das macht. Dass ich das auch gleich auf Anhieb kann und das werde ich auf Anhieb können. Denn wenn der Jesus ein ganzes Universum schaffen kann und das Leben schaffen kann und alles schaffen kann, ist ja für ihn ein Klacks, dass ich auch Geige spielen kann. Und das kann ich euch versprechen, wenn wir im Himmel sind, ich spiele euch ein Stück mit meiner Geige vor. Ist das nicht toll? Guck mal, so kann man sich von dem Herrn Jesus alles wünschen, nicht wahr? Er hat ja gesagt, wir sind seine Freunde. Und so wird er uns Gutes tun, ohne Ende. Das ist seine Absicht, er will uns Gutes tun. Und jetzt erkennen wir schon, dass es jenseits der Todesmauer unvorstellbar unterschiedlich sein wird. Das können wir mit menschlichen Worten gar nicht mehr beschreiben, wie unterschiedlich das sein wird. Den einen ist es Geruch des Todes zum Tode, den anderen ist es Leben zum Leben, das ist ewiges Leben. Und schauen wir uns noch einige andere Worte an. Und ich glaube, nur deswegen steht es in der Bibel auch mit so unterschiedlichen Worten geschrieben, damit wir diesen Gedanken alle begriffen haben und alle verstanden haben. Es soll in dieser Halle nicht ein einziger sein, der sagt, das habe ich heute nicht verstanden. Und so wird es in unterschiedlichen Worten artikuliert, damit das wirklich der Letzte verstanden hat. In Matthäus 25, Vers 34, da lesen wir, jenseits der Todesmauer wird es entweder Vereinigung mit Gott sein oder absolute Trennung von Gott. Da lesen wir nämlich in Matthäus 25, 14, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Ich staune darüber, dass der Jesus uns heute schon das Wort wörtlich sagt, was er uns zurufen wird, wenn wir zu ihm gehören. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Und er sagt uns schon, wir werden das Reich ererben, das schon von Anbeginn der Welt für uns gemacht wurde. Gewaltig. Aber derselbe Jesus aus demselben Mund kommt auch im selben Kapitel: Gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Wir wissen, der Teufel kommt in die Hölle, in eine ewige Hölle. Aber derselbe Platz ist auch für diejenigen vorgesehen, die Jesus abgelehnt haben. Und das sagt uns der Jesus hier, ganz frei und offen heraus. Da wird nichts verblümt und verdeckt oder mit irgendwelchen Konjunktiven ausgedrückt. Hier wird ganz klipp und klar gesagt, es gibt nach, wenn wir hier die Augen schließen, gibt es zwei Bereiche, die sind unvorstellbar unterschiedlich. Das können wir noch nicht mal mit Zehnerpotenzen ausdrücken, wie unterschiedlich das sein wird. Die einen werden heimgeführt ins Reich Gottes und die anderen gehen in eine ewige Pein. Das ist ja wohl ein Unterschied. Wir haben über Unterschiede gesprochen, die sind vorhanden. Oder denken wir in Philipper 1, Vers 23, da ist die Rede von der Erlösung. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, sagt Paulus. Das ist die eine Seite, das ist der Himmel. Aber es gibt auch das andere, wovon Markus 16, Vers 16 spricht. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und dieses Verdammen ist etwas Ewiges. Nicht wie manche Leute sagen, das ist eine zeitliche Sache, dann ist das vorbei. Es ist von Gott, wir sind als Ewigkeitsgeschöpfe kreiert. Warum? Wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, da wird uns gesagt, dass Gott seinen Lebensodem in uns hineingegeben haben. Weil Gott ewiges Leben ist, haben wir den Odem der Ewigkeit in uns. Wir können gar nicht sterben. Wir existieren immer und ewig. Es kommt darauf an, auf welcher Seite. Und diese Seite, die hat Gott in unsere Hände gelegt, dass wir es entscheiden. Und zwar hier und heute, nicht irgendwann. Wir dürfen entscheiden, wo wir sein wollen. Und vielleicht sind unter uns Geschäftsleute, und da hat die Bibel das auch ausgedrückt für die Geschäftsleute. Und da heißt es, wie Paulus sagt, sein Leben war Gewinn. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Also wie ein Kaufmann hat er kalkuliert, das Sterben ist für mich Gewinn. Denn dieser Mann hat ja unglaublich viel Leid ertragen. Er wurde verfolgt von den Juden, von den Römern. Er musste einmal an einer Stadtmauer im Korb runtergelassen werden, weil sie ihn verfolgt haben. Und sie haben ihn geschlagen. Er hat alles erlebt, Schiffbruch erlitten, Verrat hat er erlebt. Also man kann ja gar nicht sich vorstellen, wie ein Mann so viel Leid und Not ertragen kann. Hat er gemacht. Und hat gesagt, ich werde das tun, ich werde das ertragen, denn wenn ich euch das Evangelium nicht sage, seid ihr verloren. Ich muss predigen. Und wir können dem Paulus dankbar sein, dass Gott sich so einen Mann berufen hat, der das durchgehalten hat und gepredigt hat. Aber jetzt am Ende sagt er, jetzt ist Gewinn. Ich habe Gewinn gemacht, einen Riesengewinn. Ich habe die ganze Ewigkeit gewonnen. Aber unser Leben kann auch Verlust sein. Davon lesen wir Lukas 12, Vers 20. Da sagt Jesus einem reichen Mann, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Der hatte in seinem Kopf nur den Reichtum und wie er den Reichtum vergrößern kann, dass er noch größere Scheunen bauen kann und den Gewinn maximieren kann. Das waren seine einzigen Gedanken in seinem Leben. Und schon in dieser Nacht ist alles vorbei. Das musst du wissen. Im Tode wird dein ganzer Reichtum zu Null. Du kannst noch so einen hohen Aktienberg angesammelt haben. Der Kurs fällt im Tod auf Null. Bleibt nichts mehr übrig. Aber ein Glas Wasser, das du dem, im Namen Jesu weitergegeben hast, hat Ewigkeitsbedeutung. Da wird alles umgebucht am Tage des Todes. Gewinn und Verlust. Wie wollen wir buchen? Auf Gewinn oder auf Verlust? Die Entscheidung treffen wir. Die Bibel sagt uns, unser Leben wird dann sein Annahme oder Verwerfung. In Matthäus 24, 40 sagt der Jesus, dann werden zwei auf dem Felde sein. Einer wird angenommen und der andere wird verworfen werden. Das sind Menschen, die leben ganz dicht beieinander. Das können Ehepaare sein, die in zwei Betten nebeneinander schlafen. Das können zwei auf der Arbeit sein, die an zwei Schreibtischen arbeiten, die gegenüberstehen. Der eine wird angenommen, der andere ist verloren. So dicht haben Menschen auf dieser Erde zusammengelebt, aber dann, wenn es jenseits der Todesmauer ist, dann breitet sich eine riesige, breite Kluft aus. Wir sehen, die Unterschiede sind unvorstellbar groß jenseits der Todesmauer. Und schon im Alten Testament, das leuchtet nur sehr wenig auf, da steht bei Daniel 12, Vers 2, und viele werden aufwachen, etliche zum ewigen Leben, etliche aber zu ewiger Schmach und Schande. Jetzt sind wir dran. Wohin wollen wir? Wie stellen wir uns eine Zukunft vor, eine ewige Zukunft, nicht auf 80 Jahre oder 70 oder sonst was, sondern wo es ohne Ende ist? Wie stellen wir uns eine Zukunft vor? Hast du die Zukunft präpariert? Hast du gebucht für die Zukunft? Hast du gebucht den Platz, wo es dir gut geht, oder hast du den Platz gebucht, wo es dir ewig dreckig geht, ewig schlecht? Das ist die Frage. Ich fuhr neulich mit dem Zug, war ich unterwegs, und dort im Abteil saß eine Frau und die machte dort gerade Übersetzung. Und das interessiert mich auch, wenn jemand Übersetzung macht. Ich kam mit ihr ins Gespräch. Und nach einiger Zeit habe ich ihr aus der Tasche gezogen, dann das Traktat gegeben, wie komme ich in den Himmel? Und da auf einmal erlebte ich, da ging sie wie eine Rakete hoch. Oh, sagt sie, hören Sie mir auf mit dem Christentum, da will ich absolut nichts mit zu tun haben. Und da hat sie mir alles Mögliche aufgezählt. Und diese Aufzählung, die Liste kennen wir. Da hat es die Ketzer gegeben, da hat es die Kreuzzüge gegeben und da wurden Leute verbrannt im Namen Gottes. Und das hat sie mir alles aufgezählt. Da habe ich gesagt, oh, wie recht Sie haben. Nur bedenken Sie, das waren keine Christen. Das waren Halunken. Natürlich, das ist die beste Bezeichnung, das waren Halunken, das waren doch keine Christen. Die haben doch nicht im Namen Jesu gehandelt, wenn sie da jemanden verbrennen lassen, nur weil er eine andere Auffassung hatte. Und da hat sie erst mal ganz gestaunt, dass ich da in dieses selbe Horn mit eingeblasen habe. Und dann sagte sie mir, wissen Sie, ich habe die Feststellung gemacht, mit den anderen Religionen ist besser. Dann sagte sie, wissen Sie, ich habe eine Freundin, die ist Hinduistin. Die ist wunderbar tolerant. Da komme ich gut mit klar. Aber sagt sie, wissen Sie, mit dem Buddhismus könnte ich mich auch anfreunden. Das ist auch was. Und da dachte ich, es hat keinen Zweck, eine lange theologische Diskussion anzufangen. Und da habe ich ihr einfach folgende Antwort gegeben. Ich sage, wissen Sie, für mich ist das alles viel, viel einfacher, nicht so kompliziert. Und da habe ich ihr erzählt, ich sage, wissen Sie, ich habe als kleiner Junge schon noch den Zweiten Weltkrieg in Ostpreußen erlebt, wo ich viel Not erlebt habe. Meine Mutter wurde verschleppt und starb sehr bald. Mein Bruder wurde vom Fluchtwagen geholt und erschossen. Wenn es darum geht, zu erklären, was Leid ist, kann ich Ihnen erklären, weil das kenne ich von Kindheit an. Aber ich sage, wissen Sie, jetzt geht es mir gut. Gucken Sie mal, ich kann rumreisen, wohin ich will, ich bin gesund, das kann ich alles machen. Mir geht's gut. Und dann sagte ich zu ihr, wissen Sie, und ich möchte, dass es mir weiterhin gut geht. Das konnte sie nachvollziehen, dass es mir weiterhin gut geht. Und sage ich, wissen Sie, jetzt will ich Ihnen noch etwas verraten. Ich möchte auch, dass es mir gut geht, wenn ich tot bin. Da möchte ich es auch gut haben. Und wissen Sie, sage ich, Und da hat mir nur ein einziger wirklich versprochen, dass es mir nach dem Tode gut geht. Und das ist Jesus. Und das reicht mir. Er hat mir das versprochen, ihm glaube ich es. Das ist mein Weg, sage ich. Plötzlich sagt diese Frau, die so gegen das Christentum war, dass sie, ich werde ihr Traktat gerne lesen. Das interessiert mich jetzt auch, wie es einem gut gehen kann. Wir sehen, das ist genau der Punkt, die Ewigkeit, die Gott uns vorbereitet hat, hat den Zweck, dass es uns ewig gut geht in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist sein Anliegen. Und Gott will nicht, dass das deutlich herauskommt, Gott will auf keinen Fall, dass wir in die Hölle kommen. Aber wenn wir es selbst verschulden, dann ist es unsere Sache. Aber sein Wille ist es nicht. Schon im Alten Testament, in Hesekiel 33, Vers 11, da sagt Gott, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass ich der Gottlose bekehre von seinem Wesen und lebe. Hier haben wir es schon. Gott will, dass sich der Gottlose, der ohne Gott gelebt hat, oder wo Gott zwar vorkam, aber nur als Randfigur, Gott will nicht, dass ihm ewig schlecht geht, sondern er sagt, bekehre dich, damit es dir gut geht. Das ist der Wille Gottes. Und wenn wir den Herrn Jesus predigen hören, er ist der Barmherzigste, der je über diese Erde gegangen ist und er hat voller Barmherzigkeit gepredigt. Er hat jeden, der zu ihm kam, angenommen. Egal in welcher Sünde er kam, er hat vergeben, weil er die Menschen geliebt hat. Aber dieser Jesus, wenn er über die Hölle gesprochen hat, dann merken wir, mit welch einer Inbrunst, mit welch einer Glut Jesus dann verkündigt, mit welch einer Emotion. So in der Bergpredigt zum Beispiel, Matthäus 5, sagt er, wenn dir aber dein rechtes Auge Ärgernis schafft, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dir deine rechte Hand Ärgernis schafft, so reiß sie ab und wirf sie von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Und viele andere Stellen, wo der Jesus ganz massiv über die Hölle predigt und immer wieder sagt, sieh zu, dass du ja nicht dorthin kommst. Man kann die Frage stellen, warum predigt er überhaupt über die Hölle? Der könnte doch nur über den Himmel predigen. Tut aber nicht. Sondern er sagt uns die Wahrheit und er will uns retten. Denn es wird nicht eine einzige Sünde in den Himmel hineinkommen können. Nicht eine. Dann wäre der Himmel auch bald kaputt, genau wie die Erde. Da hat Gott einen Riegel vorgeschoben. Wir können in das Reich Gottes nur eingehen, wenn uns alle Schuld vergeben ist. Aber das geschieht nur unter dem Kreuz Jesu, nirgendwo anders. Dort können wir Vergebung empfangen. Und mir wird das immer zum Gleichnis, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin auf der A45 im Siegerland. Das ist eine der teuersten Autobahnen gewesen, die gebaut wurden in Deutschland. Warum? Weil das Siegerland bergauf, bergrunter geht. Und da hat man sich überlegt, man kann ja eine Autobahn nicht ins Tal runterführen, dann wieder hoch. Das ist ja viel zu kompliziert. Und so hat man dann, wenn ein großes Tal dazwischen war, auf riesigen Betonstelzen die Autobahn gelegt, sodass man relativ geradlinig durch das Siegerland fahren kann bis nach Frankfurt. Und als ich eines Nachts dort fuhr, kam mir der Gedanke, was wäre eigentlich, wenn jetzt mitten über so einem Tal die Brücke eingestürzt wäre? Was wäre dann? Was würden wir machen? Was würden wir alle tun? Auch unwohl ohne Ausnahme. Wir würden doch sofort auf die Bremse treten und wenn wir sehen, die Brücke ist halb abgebrochen vorne und würden sofort stehen bleiben und dann würden wir auch sorgen, dass kein anderer dort in den Abgrund fährt. Wir würden sofort unsere Blinkanlage einschalten, wir würden unsere Warndreiecke aufstellen, wir würden alles tun, um andere auch zu warnen, damit sie nicht dorthin kommen. Und schaut her, genau das tut Jesus auch. Er warnt uns und sagt, sieh zu, dass du ja nicht dorthin kommst. Es gibt den Abgrund, aber pass auf, dass du da nicht hinkommst. Das ist ungeheuer wichtig. Und das auch für uns heute Abend, dass wir das erkennen, dass wir, wenn wir auf dem Weg, auf den Abgrund zufahren, dass wir da dann einfach rausgehen und Zuflucht finden bei unserem Herrn Jesus Christus. Denn er ist gekommen als Zuflucht, wo wir alle schuldlos werden und wo sich für uns die Tore des Himmels auftun. Es war noch während des Vietnamkrieges, da war ein sterbender Soldat und da war ein Pastor, es war ein liberaler Pfarrer. Und der Soldat fragte, Herr Pfarrer, gibt es eigentlich eine Hölle? Da sagt der Pfarrer, nein, gibt es nicht. Und daraufhin sagte der sterbende Soldat, wenn es keine Hölle gibt, dann brauchen wir sie hier überhaupt nicht. Dann kommen wir ja alle in den Himmel. Wenn es aber doch eine Hölle gibt, dann haben sie unzählige Soldaten hier an der Front belogen. Und wir gehen in die Ewigkeit hinein und sie haben uns nicht gewarnt und uns nicht geholfen. Der hat recht, so ist das. Und ich habe die Geschichte gehört von einem anderen Pfarrer, das war allerdings ein gläubiger Pfarrer, aber ein junger Pfarrer. Und er wurde zu einem Sterbenden gerufen und da wollte er ihn trösten und sagt, jetzt verlassen Sie das Land der Lebendigen. Und dieser Mann, der da am Sterben lag, das war ein gläubiger Mann, der sagte, Herr Pfarrer, nein, ich verlasse das Land der Sterbenden und gehe in das Land des Lebens. Das war die richtige Antwort, so ist das. Dies ist das Land des Sterbens, wo wir leben. Und wir gehen, wenn wir Jesus haben, in das Land des Lebens. Das ist der Punkt, wo wir hingehören. Ich hielt irgendwo in einer Großstadt in Deutschland einen Vortrag. Und wie ich es immer tue, lade ich ein, zurückzubleiben, um eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und da war eine junge Frau, die stand da. Ich sage, mich interessiert mal, wie kam das, dass Sie überhaupt hier heute hergekommen waren? Ach, sagt sie, das kann ich Ihnen sagen. Heute Morgen starb meine Großmutter. Ich habe sie sehr geliebt. Aber auf einmal liegt sie dort auf dem Totenbett und sie bewegt sich nicht mehr, kann kein Wort mehr mit ihr reden. Und da kam mir doch der Gedanke, wo ist denn die Oma jetzt? Die ist ja gar nicht mehr da. Und dann sagt sie, dann bin ich rausgegangen und dann fand ich ein Plakat mit dem Thema des heutigen Abends auch hier. Aber da ich das wissen wollte, ging ich hin und da wurde mir die Antwort gegeben. Und darum bin ich sofort zurückgeblieben und habe die Entscheidung getroffen für das Land des Lebens. Ich möchte einmal auch im Himmel sein. Großartig. Wunderbar. Wenn wir den Himmel finden. Als ich schon zu Hause war, habe ich näher darüber nachgedacht, über diese Geschichte. Da habe ich gedacht, wie ist das eigentlich? Warum starb die Großmutter gerade an dem Abend, als ich dort den Vortrag gehalten habe? Wir müssen ja alle sterben und den Tag des Sterbens legt ja Gott selber fest. Nun hat Gott offensichtlich den Tag so festgelegt, dass die Enkelin den Todestag der Oma erlebt, als an dem Tag jemand da ist, der die Antwort von der Bibel darauf gibt. So macht Gott das. Ich erstaune darüber. Weil es ihm ein großes Anliegen ist, dass wir Menschen nicht verloren gehen, sondern dass wir das ewige Leben gewinnen. Und ich möchte schließen mit einer anderen Geschichte, aber zuvor noch etwas anderes. Während meiner Dienstzeit hatten wir einen Mann, der dort Programmierkurse abgehalten hat. Und wie das immer so üblich ist, nach der Woche kam er dann zu mir in mein Geschäftszimmer, so zum Verabschieden und wo wir noch die letzten Worte wechseln. Und da gab ich ihm eine Kassette, damals waren noch Kassetten üblich, mit dem Thema vom heutigen Abend. Gibt es ein Leben nach dem Tod oder was wird sein jenseits der Todesmauer? Und als ich ihm das gebe, da sagt er, sagen Sie mal, woher kennen Sie mich eigentlich? Ich sage, ich kenne Sie überhaupt nicht, ich habe Sie jetzt erst in diesen Tagen hier zum ersten Mal gesehen. Na ja, aber sagt er, das ist mein Lebensthema, ich beschäftige mich schon jahrelang mit der Frage des Todes. Ich sage, das interessiert mich mal, was haben Sie dann rausgefunden? Er sagte, ich bin jetzt gewiss, was ich auf meinem Grabstein einmal schreiben werde. Und da werde ich draufschreiben, jetzt weiß ich die Wahrheit. Da habe ich ihm gesagt, guter Mann, das ist zu spät, viel zu spät, jetzt müssen wir es wissen, jetzt müssen wir die Wahrheit wissen. Also bei diesem Mann bin ich mir gewiss, der hat auf der Rückfahrt im Auto die Kassette gehört. Und weil er sich so brennend dafür interessiert hat, hat er die Antwort gefunden. Und ich bin sicher, der wird die richtige Entscheidung getroffen haben. Und jetzt muss ich noch eine andere Geschichte erzählen, die mich auch zutiefst bewegt hat. Ich war mit ein paar Freunden in Weißrussland gewesen und wir hatten dort Vorträge an Universitäten und an Schulen, hauptsächlich in der Stadt Minsk, in der Hauptstadt. Und dann sagten die Brüder zu mir, ist es auch möglich, dass wir noch mal in eine andere Stadt fahren? Ist ziemlich weit entfernt. Ich habe gesagt, wir haben Zeit, ist kein Problem. Ihr müsst uns da nur hinbringen. Und da haben die gesagt, ja, diese Stadt heißt Pinsk, also nicht mit M, Minsk, sondern mit P, Pinsk. Und da wurde uns erlaubt, in einer Schule zu sprechen. Und der Rektor hatte alle Schüler der ganzen Schule in die Aula hinberufen. Und dann habe ich dort einen Vortrag gehalten für all diese Schüler in Weißrussland. Ich habe das in Deutsch gesagt und mein Übersetzer hat das ins Russische übersetzt. Und dann kommt hinterher der Rektor zu mir und sagt, sagen Sie mal, das hat mich also sehr interessiert, was Sie da gesagt haben. Können Sie dasselbe nicht auch nochmal für die Lehrer machen? Ich sage, kein Problem. Und dann sagt er, ja, heute Nachmittag hätten wir Zeit, dann werde ich alle Lehrer zusammenholen und dann halten Sie doch denselben Vortrag nochmal für die Lehrer. Und anschließend haben wir dann noch Fragen erlaubt und die konnten Fragen stellen. Aber ich habe dann beobachtet, der fast Einzige, der Fragen stellte, war der Rektor der Schule. Und dann ist es so üblich, wenn man das alles beendet hat, dann lädt der Rektor nochmal ein in sein Büro zu einem abschließenden Gespräch und sagt ein Dankeschön und dann ist das vorbei. Und auf dem Weg dorthin zu seinem Büro, da sagt er mir Folgendes. Er sagte, wenn ich je, also mit allen Konjunktiven ausgerichtet, wenn ich je in meinem Leben einmal eine Entscheidung für den Glauben treffen würde, dann haben Ihre Bücher in Russisch mir dazu verholfen. Da war ich erstmal ganz erstaunt, in dieser Stadt Pinsk bin ich nie gewesen, wie kommen da meine Bücher hin? Dann habe ich ihn gefragt, gesagt, wie kommen Sie an diese Bücher ran? Da sagt er ganz einfach, wir haben Kontakt zu einer deutschen Stadt, gibt es einen Austausch mit der Stadt Altena, nicht Hamburg-Altona, sondern Altena, liegt in Westfalen, in Altena. Und da bin ich dort gewesen, meiner Familie, und ich wohnte dort bei einer gläubigen Familie und die haben mir eine Bibel mitgegeben und die haben mir ihre Bücher mitgegeben in Russisch. Und ich habe das gelesen. Nun, wir gehen weiter bis zu seinem Büro. Und als wir dort so stehen und noch so einiges besprechen, da sagte ich zu diesem Rektor, ich sage, wissen Sie, von Ihnen habe ich den Eindruck, dass von Ihnen schon im Neuen Testament geschrieben steht. Das kann ich mir nicht vorstellen, wieso, das ist doch ein altes Buch, das Neue Testament, da kann doch von mir nicht geschrieben stehen. Doch, doch, sage ich, ganz sicher sogar. Ich sage, stellen Sie sich vor, da war Jesus mit einigen Jüngern unterwegs und da war ein Mann, der gut zuhörte. Und wenn man ihm eine Frage gestellt hatte, hatte der gute Antworten gegeben. Und da sagte Jesus zu seinen Jüngern, schaut her, dieser Mann ist dem Reiche Gottes nicht fern. Aber noch nicht drin, nicht fern. Und da habe ich ihm das so erklärt, ich sage, so schätze ich Sie ein, so sind Sie auch. Aber ich sage, meine Frage ist jetzt für Sie, die ich Ihnen jetzt stellen möchte, sind Sie bereits im Reich Gottes drin oder außerhalb? Da sagt er mir ganz eindeutig, außerhalb. Dann frage ich ihn, ich sage, wollen Sie reinkommen? Ja, sagt er, das will ich. Ich will reinkommen. Das, was gesagt wurde, hatte ihn irgendwie angesprochen. Und dann haben wir dort in seinem Büro gebetet und er fand den Herrn Jesus. Und dann gingen wir weiter und haben uns gefreut, dass der Rektor zum Glauben an den Herrn Jesus gefunden hatte. Und beim Abschied sagte mir dieser Rektor, wenn Sie nach Deutschland kommen, ich habe hier noch die Telefonnummer von der Familie, wo wir gewohnt haben in Altena, rufen Sie die doch mal an und bestellen Sie doch einen schönen Gruß von Viktor. Nun ist ja so, die heißen ja fast alle Viktor, nicht? Und so rief ich dann nachher an, dort in Altena und habe gesagt, ja, wir waren in Pinsk gewesen und wir haben dort an einer Schule Vorträge gehalten bei diesem Rektor, der Viktor heißt. Die wusste gleich Bescheid, von wem ich sprach. Und ich sagte, ich sollte einen Gruß weitergeben von Viktor. Und ich möchte Ihnen berichten, dass dieser Viktor in seinem Geschäftszimmer sich bekehrt hat zu Jesus. Da sagt die Frau zu mir, das ist ja wohl nicht möglich. Das war doch ein ganz eiserner Knochen. Was haben wir mit dem geredet? Und der war ja felsenfest wie ein Stein. Da war gar kein Rankommen. Und da sagte die Frau, ich will Ihnen noch mal sagen, was das für einer war. Dieser Lehrer, sagt sie, der hat damals, als es um den Kommunismus geht, hat der den Kommunismus in Pinsk eingeführt. So ein 150-prozentiger war das. Wie, und der hat Jesus gefunden? Ich sage, ja, der hat Jesus gefunden. Jesus hat ihm das Herz aufgetan und er fand nach Hause. Ist das nicht schön? So macht Gott das. Gott fragt nicht, ob du ein harter Knochen bist oder ob du weich bist, wo das reingeht, das Evangelium, und du sagst ja. Der Jesus ruft heute Abend jeden, der nicht gewiss ist, wenn er in dieser Nacht sterben würde, dass er dann nicht im Himmel ist. Alle diejenigen sind gemeint heute Abend, dass sie zurückbleiben und diese Entscheidung für Jesus treffen. Ich glaube, diese Entscheidung ist sehr leicht zu treffen nach alledem, was gesagt wurde. Denn wenn du nicht zum Herrn Jesus kommst, hast du hundertprozentig dein Leben auf Verlust gebaut, auf ewigen Verlust, auf ewige Pein. Das musst du wissen. Das hat nur der Jesus uns so deutlich gesagt. Auch wenn das in vielen Kirchen in Deutschland überhaupt nicht mehr gesagt wird. Wir sagen das. Wir bleiben dabei, was Jesus sagt, und das predigen wir so, wie es dort steht. Sodass wir wissen, woran wir sind. Denn Jesus liebt uns und darum sagt er uns die Wahrheit. Und wenn wir zu ihm kommen, dann kommen wir genau zu dem, der uns liebt. Und dann kommen wir genau zu dem, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Und er sagt, ich habe gerade auf dich gewartet, so wie auf den Rektor von Pinsk. Und wo überall Menschen zu Jesus finden. Lass dich doch heute rufen und komme. Mach dich doch auf den Weg. Es ist doch gar nicht weit. Von hier, von der ersten Reihe oder auch hinten, bis zu dem Punkt oben mit dem Raum, mit dem roten Punkt, ist doch nicht weit. Das schaffen wir doch heute noch. Und das ist die Stelle, so will ich es mal formulieren, das ist die Stelle, wo wir über die Linie gehen können und vom Zustand der Verlorenheit zum Kinde Gottes werden. Das kann ich nicht machen, das kann nur der Jesus. Aber der Jesus hat das versprochen, wer zu mir kommt, den nehme ich an. Und das werden wir im Gebet festmachen, sodass du hier und heute ewiges Leben hast. Wenn es nach dem Willen des Herrn Jesus geht, dann geht niemand heute Abend verloren. Niemand. Das ist sein Wille, sein verbürgter Wille. Aber er verlangt etwas ganz, ganz Weniges von dir, nämlich, dass du mit deinem Willen ja sagst. Das ist ja wohl nicht viel, dass du sagst, ich will. Ich habe schon viel gehört, obwohl ich ein harter Knochen bin, heute bin ich weich. Heute habe ich die Stimme des Herrn Jesus gehört, der mich liebt und der mich retten will. Ich komme. Unabhängig, was die anderen sagen. Ich komme. Und vielleicht hast du festgestellt in deinem Leben, dass du nicht mehr ganz in der Spur Jesu läufst, sondern irgendwo abgedriftet bist. Dann komm auch. Mach's erneut fest. Keine Frage. Der Herr liebt dich, der Herr ruft dich. Und wenn du mitgebracht worden bist von deinem Nachbarn oder einem Kollegen, da können doch beide kommen. Ich finde das so schön, wenn jemand bei der Hand nimmt und sagt, ich komme mit. Dann tun wir doch genau das, was der Jesus gesagt hat. Führet sie herein. Wohin denn? Ins Himmelreich. Ein wunderbarer Dienst, wenn wir den wahrnehmen und wenn wir das tun. Der Jesus segne uns heute in dieser Entscheidung, die unsere ganze Zukunft betrifft, die ganze Ewigkeit. Und ich rufe Kinder, ich rufe Jugendliche, ich rufe Männer und Frauen, ich rufe Jugendliche und Greise mit grauen Haaren, auch ohne Haare, ganz egal wie. Der Jesus hat überhaupt gar keine Bedingung, er stellt keine Bedingung, was man sein muss. Nur die einzige Bedingung, dass du aus deinem freien Willen sagst, ja, das reicht. Kannst du ja sagen? Dann sag es, dann komm. Es ist null kompliziert, habe ich neulich mal irgendwo gesagt. Genau das ist es. Was Jesus uns sagt, ist null kompliziert. Ganz einfach. Nimm es wahr und komme. Wir wollen ihm für diese Großzügigkeit, die der Herr uns gibt, von ganzem Herzen danken und darum möchte ich mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir aus allertiefstem Herzen, dass du uns die Wahrheit gesagt hast, dass du die einzige Stelle bist, wo wir erfahren, was wirklich jenseits der Todesmauer sein wird. Und du hast uns gezeigt, die Unterschiede sind groß, riesig groß. Und wir haben den Wunsch, dass es uns jenseits der Todesmauer gut geht. Herr Jesus, so gib auch, dass wir den notwendigen Schritt dafür tun und uns zu dir auf den Weg machen, damit wir das Geschenk des ewigen Lebens aus deiner Hand in Empfang nehmen können. Ach Herr, erbarme dich über uns, dass wir uns wirklich auf den Weg machen. Danke, dass du uns rufst aufgrund deiner Barmherzigkeit und deiner großen Liebe, die du zu uns Menschen hast. Hilf uns, dass wir an diesem Angebot nicht vorübergehen. Danke, Herr Jesus Christus, für deine Güte und Barmherzigkeit. Amen.